Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Wir lesen miteinander die Verse 8 bis 20. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten: Lass uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihren Herzen. Und die Hirten kehrten zurück und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Amen. Amen. Lasst uns beten. O Herr Jesus, du König der Herrlichkeit, auch wir wollen kommen und dich suchen und wollen dich anbeten. Und so, Herr, lass dich finden. Erleuchte auch uns und lass uns dich mehr kennen, Herr, damit wir dich mehr wertschätzen, dich mehr lieben und dich mehr ehren, weil du es wert bist. Und so segne uns in dieser Stunde, wenn wir nachsinnen über dich und dein Wort. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Tausend Jahre bevor Christus geboren wurde, kam der Prophet Samuel nach Bethlehem, eben dieser Ortschaft. Gott hatte ihn gesandt, um einen neuen König einzusetzen. Er sollte zu den Bethlehemiter Isai gehen und einen von seinen Söhnen zum König salben. Und so kam er und er sah einen großen und starken Sohn und er sagte: Das wird gewiss der Gesalbte Gottes sein. Das soll der neue König sein. Und Gott sagte ihm: Nein. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Er ist es nicht. Und einer nach dem anderen zieht vorbei, 7 Söhne. Und da ist keiner dabei. Und Samuel fragt: Hast du denn noch einen Sohn? Und der Vater antwortet und sagt: Ja, es gibt noch den Jüngsten. Der hütet gerade die Schafe. Und der kam für den Vater überhaupt gar nicht in Frage. Der wird ganz sicherlich nicht eingesetzt werden und gesalbt werden zum König. Also ruft er ihn noch. Ein junger Hirte. Und Gott spricht: Salbe ihn. Er ist es. Und er wird gesalbt zum König und der Heilige Geist kommt über David. Das war ein Wunder in Bethlehem, wie Gott den Niedrigen, den Geringsten ansieht und wie er ihn erhöht und ihn einsetzt zum König. 1000 Jahre danach aber geschieht ein weitaus größeres Wunder. Nein, nicht der Geringe wird erhöht, sondern der Allerhöchste erniedrigt sich in Bethlehem. Der König aller Könige wird als niedriges Kind geboren und liegt in einer Krippe. Der, von dem wir gelesen haben in dem Propheten Micha. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Der Ewige, der keinen Anfang hat, der lebendige, ewige Sohn Gottes, er erniedrigt sich. Er wird geboren als Kind und liegt in der Futterkrippe. Die Jungfrau Maria gebar den Sohn Gottes. Und man sieht nichts von seiner Herrlichkeit, nichts von seiner Größe und seiner Macht, von seiner königlichen Würde. Nichts scheint hier himmlisch und prächtig zu sein. Alles ist niedrig und irdisch und so armselig. So sehr hat er sich gedemütigt. Und man mag denken und sagen, das ist doch nur ein gewöhnliches Kind, ein ärmliches Kind. Nun, der Mensch, der sieht allein das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht mehr. Und so offenbart Gott nun in unserem Predigttext den Menschen, wie herrlich dieser Gesalbte Gottes, dieser König in Wahrheit ist. Er eröffnet den Menschen die Augen dafür. Und wer darf es als allererstes verstehen? Die Hirten. So wie David auch einst ein Hirte war. Die Niedrigen, die Unbedeutenden, die Hirten, die lässt es Gott als allererstes erkennen. Und heute Abend wollen wir uns 4 Punkte anschauen. Nämlich erstens die erleuchteten Hirten, und wir werden dann sehen, was das mit den Hirten macht. Nämlich zweitens die eilenden Hirten, drittens die evangelisierenden Hirten und dann viertens die erhebenden Hirten. Also erstens die erleuchteten Hirten, und das ist mein längster Punkt, den ich heute Abend habe. Lest mit mir Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über die Herde. Wir hören hier, dass es Hirten gab, die genau in der Gegend waren, wo Jesus Christus geboren wurde. Und Hirten waren niedrige Menschen auf der sozialen Leiter, ohne Ansehen, ohne Macht, ohne Reichtum, ohne Ehre. Sie gehörten nicht mal so richtig zum Teil der Gesellschaft, denn wie bei David, seine Brüder kommen zusammen, der Prophet Samuel, er kommt und er wird gar nicht dazugerufen. Warum? Weil er bei den Tieren sein muss. Die Hirten sind bei den Tieren. Sie sind in dieser Weise isoliert und ausgegrenzt. Sie haben einen Job, der nicht als Frauenberuf gilt. Der Patriarch Jakob beschreibt uns in Genesis 31 diese Hirtenarbeit. Und er spricht davon, dass Tiere gerissen werden und gestohlen werden am Tag und in der Nacht. Und dann hört er mal, wie es ihm erging. Er sagt dort in Genesis Kapitel 31, Vers 40, so erging es mir. Am Tag verzehrte mich die Hitze und der Frost in der Nacht und mein Schlaf floh von meinen Augen. Das heißt, ein unangenehmer Job, ein Knochenjob. Du musst ununterbrochen bei den Tieren sein. Und wir lesen ja auch in unserem Predigttext, sie blieben auf dem freien Feld und mussten in der Nacht Wache halten. Bei Wind und Wetter, bei Hitze am Tag, bei der Kälte in der Nacht. Und während alle anderen in ihren Betten liegen, müssen sie in den Nächten wachen. Sie können es sich nicht leisten zu schlafen, denn da sind Wölfe und Bären und Löwen und Diebe. Sie müssen die Herde beschützen. Es war ein harter, ein mühsamer, ein gefährlicher Job und ein schmutziger Job. Sie mussten alle Zeit bei den Tieren sein. Und allen ist klar, Hirten, das sind nicht die Noblen. Nicht die Reichen, nicht die Mächtigen, nicht die Gelehrten, sondern die Niedrigen, die Schmutzigen, die Geringen, nicht die Feinen, nicht die Herrschenden in den Palästen. Und gerade sie sollen die Ersten sein, die eine Audienz bei dem König der Könige erhalten. Man möchte meinen, dass jetzt die Herrschenden in Jerusalem informiert werden. Aber nein, nicht die Herrschenden, sondern die Hirten. Nicht die politischen und religiösen Führer, nicht die Schriftgelehrten, sondern die Schafshirten. Nicht der hohe Priester und der hohe Rat der Juden, nein, die Hirten der Schafe. Das ganze Lukas-Evangelium schreit förmlich das, was Paulus aufgeschrieben hat in 1. Korinther Kapitel 1. wo er sagt, denn seht eure Berufung, Brüder. Das ist nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Diese Hirten, überlegt euch das. Sie sitzen da in Finsternis, mitten in der Nacht, und sie hüten die Schafsherde. Und diese Hirten, sie haben geschärfte Sinne. Sie müssen alles mitbekommen. Jedes Geräusch, das nicht von der Herde stammt, wird registriert. Sie hören, ob ein Raubtier sich nähert. Ihre Augen sind gewöhnt an die Finsternis. Sie müssen alles sehen, alles registrieren. Doch urplötzlich geschieht etwas, was sie niemals erwartet hätten. Urplötzlich erstrahlt ein helles, ein blendendes Licht. Alles um sie herum wird plötzlich erleuchtet mitten in der Nacht. Vers 9. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Mitten in der Nacht, als es stockdunkel ist, da strahlt es plötzlich hell auf um sie herum. Und ihnen ist klar, das ist kein gewöhnliches Licht einer Fackel oder einer Öllampe. Es ist ein übernatürlicher heiliger Lichtglanz. So rein, so klar, so brillant. Sie werden darin förmlich eingehüllt. Sie werden umleuchtet. Und obwohl sie trainiert sind, jeden zu hören, der in ihre Nähe kommt, erscheint plötzlich aus dem Nichts jemand vor ihnen. Der steht einfach so da. Nein, das ist kein Mensch. Ein Bote, der offenkundig aus einer anderen Welt ist, steht plötzlich aus dem Nichts vor ihnen da. Ein Botschafter aus der Himmelswelt. Und für den Juden ist klar, ein Botschafter aus dem Palast des Königs der Herrlichkeit, des Herrn der Herrscharen, tritt dort vor sie. Dieser Glanz der glorreichen Majestät Gottes umhüllt sie. Eine übernatürliche, unbeschreibliche, ja göttliche Pracht hüllt alles in glänzendes Licht. Alles erstrahlt und erhellt im Lichtglanz seiner königlichen Pracht. Sie tauchen förmlich ein in diese himmlische Sphäre von Gottes Gegenwart. Das ist eine Begegnung mit einer anderen Art. Denn wisst ihr, Hirten sind eigentlich furchtlose, harte Kerle. Die müssen es im Dunkeln aufnehmen mit Raubtieren. Aber so etwas haben sie noch nie erlebt. Plötzlich steht dieser Engel, dieser Bote Gottes vor ihnen und es heißt, große Furcht überkam sie. Es ist nicht ein wenig Angst, sie fürchteten sich mit großer Furcht. Sie haben Todesangst, denn allen Juden ist klar, ich meine, sie alle wissen es. Das Heiligtum in der Wüste und auch der Tempel, all das war so abgeriegelt, so abgeschieden, damit bloß ja kein Mensch in die Herrlichkeit Gottes treten würde, um zu sterben. Denn eine Begegnung mit Gottes Herrlichkeit heißt für einen Sünder den Tod. Denn Gott ist viel zu rein, viel zu heilig, viel zu herrlich, als dass ein Mensch einfach in diese Herrlichkeit treten könnte. Gott, unser Gott, ist ein verzehrendes Feuer. Und darum heißt es in Römer Kapitel 3, darin ist kein Unterschied. Denn alle Menschen haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir passen nicht mehr zu diesem herrlichen, heiligen Gott. Er ist vollkommenes, reines Licht. Aber wir Sünder, wir sind unrein, wir sind schuldig. Und darum überkommt uns in ganz natürlicher Weise plötzlich eine Todesangst, wenn wir eine Begegnung mit der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes haben. Dann plötzlich werden wir erstrahlt und erleuchtet und wir haben es mit dem heiligen Richter der Welt zu tun. Todesangst überkommt sie. Aber schaut, was der Engel sagt, Vers 10. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Sie hatten große Furcht, aber sie sollten große Freude haben. Wörtlich heißt es hier, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich evangelisiere euch. Das ist das Wort im Griechischen hier für verkündigen. Ich verkündige euch eine frohe Botschaft, eine große Freude, die ihr haben sollt. Ihr sollt euch nicht fürchten, vielmehr sollt ihr eine große Freude haben. Eine große Freude will Gott schenken. Eine Freude, die für das ganze Volk ist. Nicht einfach für eine ausgesonderte Elite von den Herrschenden und von den Gelehrten und von den Reichen, sondern für alle, für die Allerniedrigsten, auch für euch. Und weißt du was? Diese große Freude, die kannst du erst richtig verstehen, wenn du diese große Furcht hattest. Wenn du erst verstanden hast, wie groß und herrlich und furchteinflößend und schrecklich dieser Gott ist. Was für ein heiliger Gott. In seiner Nähe kann ich nicht bestehen, noch existieren. Ich habe kein Recht, ich bin unwürdig. Große Furcht überkommt mich, wehe mir, ich vergehe. Dann verstehst du, wie groß diese Freude ist, die dir hier dargeboten wird. Aber sie sind doch Sünder. Wie sollen sie sich jetzt freuen können, wenn der heilige Gott ihnen begegnet? Vers 11. Was ist das für eine Freude? Was ist das für eine große Freude für Sünder wie dich und mich? Vers 11. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und nun schaut, was passiert hier. Bisher wurden diese Hirten nur äußerlich erleuchtet. Aber jetzt werden sie innerlich erleuchtet. Denn jetzt schenkt Gott ihnen Erkenntnis. Er verkündigt ihnen, warum sie sich nicht fürchten brauchen, sondern warum sie große Freude haben können. Er erleuchtet sie im Inneren. So wie Paulus es schreibt in 2. Korinther Kapitel 4, wo er sagt, denn Gott hat gesagt, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Wozu? Zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Nun sollen sie Licht haben im Herzen. Sie sollen erkennen, warum sie große Freude haben können. Sie sollen Christus erkennen, denn jemand ist für sie geboren. Wer ist das? Der Herr erleuchtet sie nun und er lässt sie erkennen, wer dieser Christus ist und er bringt ihnen drei Titel von diesem Jesus. Drei Titel, durch die er sie mehr und mehr erleuchtet, dass sie verstehen können, mit wem sie es hier zu tun haben. Euch ist wer geboren? Der Retter. Hast du gehört? Ist das gedrungen in dein Herz? Der Retter. Als Josef mitbekommen hat, dass Maria schwanger war und er sie erst entlassen wollte, da erschien ihm ein Engel im Traum, der ihm sagte, dieses Kind ist vom Heiligen Geist. Nimm sie zu dir. Es ist alles in Ordnung. Und weißt du, wie du ihn nennen sollst? Jesus. Warum? Warum sollst du ihn Jesus nennen? Der Engel erklärt es ihnen in Matthäus Kapitel 1. Und sie wird einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn, warum? Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Jesus, der Name, bedeutet Jahwe, Gott rettet. Er rettet. Jesus ist der Retter. Er rettet von Sünden. Und darum brauchen sie sich nicht fürchten, denn nun haben sie jemanden, der sie retten wird von ihren Sünden. Der Grund, warum sie sich fürchten in der Gegenwart Gottes. Er rettet sie von ihren Sünden, von der Hölle, vom Tod, vom Teufel, von all ihren Feinden. Er rettet sie für immer. Von allen Bedrohungen wird er sie in die ewige Sicherheit des Himmels führen, wo sie Frieden haben mit Gott in alle Ewigkeit. Er ist der Retter. Er ist mächtig zu retten. Er ist kein gewöhnlicher Mann. Und darum auch der zweite Titel. Er ist der Christus. Das heißt, er ist der von Gott Gesalbte, der Messias. David wurde in Bethlehem gesalbt zum König. Aber David war nur ein geringer Vorschatten im Vergleich zu diesem König aller Könige, der geboren wurde in Bethlehem. Der Psalm 2 und auch viele andere Stellen in der Heiligen Schrift beschreiben uns, was es bedeutet, der Gesalbte Gottes zu sein. Es bedeutet, der Sohn Gottes zu sein, der eingesetzte Erbe des Himmels und der Erde, der König aller Könige, der sein ewiges Friedensreich aufrichtet. In Psalm 2 heißt es über den Gesalbten: Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz. Er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Ja, und das ist der dritte Titel, er ist der Herr, der Kyrios. Dieser Titel, der gehört alleine Gott. Es ist der Gottestitel im Alten Testament. Dieser ist der Kyrios, der Immanuel, der Gott mit uns. Er ist der Herrscher, der Schöpfer über alle Dinge. Er ist Gott selbst im Fleisch. Er ist der Kyrios, der Herr. Dieser ist nun für euch. Er ist für euch geboren. Der Retter, der Christus, der Herr. In der Stadt Davids, der wahre König. Und weißt du, es ist eine Sache zu verstehen, dass Jesus der Retter, der Christus, der Herr ist. Es ist eine noch ganz andere Sache zu verstehen, dass er es auch für dich ist. Und schaut, wie der Engel es hier betont, Vers 11. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Er ist euch geboren, er ist für euch die geringen Hirten, damit es keine Missverständnisse gibt, für euch. Und er ist auch nicht irgendwie erst in weiter Ferne, irgendwann in der Zukunft für euch. Es ist heute der Fall. Er ist heute für euch geboren, jetzt hier für euch. Und auch nicht in der weiten Ferne, dass ihr noch weit reisen möget. Nein, hier in der Stadt Bethlehem, in eurer Gegend, nicht weit weg, hier für euch, heute. Siehst du, Gott erleuchtet sie. So dass sie mehr und mehr erkennen, dass dieser Jesus für sie jetzt, hier und heute gegeben ist. Als ihr Retter, ihr Christus, ihr Erlöser, der Herr. Erleuchtet zu werden von Gott, diese Erkenntnis im Herzen zu gewinnen plötzlich, wer Jesus ist und wie über alle Maßen kostbar er ist. Das heißt auch, von Gott direkt geführt zu werden zu seinem Sohn. Der Vater zieht dich zu seinem Sohn, dass du nicht bloß hörst, sondern du wirst zu ihm geführt. Und darum heißt es in Vers 12, sagt der Engel, und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. So werdet ihr es erkennen. Nicht am Lichtglanz der Herrlichkeit, am Prunk und Reichtum. Nein, ein Kind werdet ihr sehen, das in Windeln gewickelt liegt, wie jedes andere Kind auch, aber in einer Krippe, in eurer Welt, in eurer niedrigen Welt, hier in eurer Gegend. Dieser König der Herrlichkeit, er erniedrigt sich und er kommt zu euch, denn er ist für euch gegeben. Aber kann das der König der Herrlichkeit sein, liegend in einer Krippe? Schaut, wie es Gott gefällt, diese Hirten noch mehr zu erleuchten. Wie er ihnen noch mehr Einblick gewährt in die Wahrheit über Jesus Christus. Vers 13. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Wir können uns kaum vorstellen, es ist unfassbar, was hier geschieht. Dass da ein Engel steht, ist schon genug. Aber plötzlich stehen bei dem Engel aber Tausende von anderen Himmelswesen, Herrscharen, das meint Truppen, Armeen, eine unzählige Schar. Plötzlich wird den Hirten ein tieferer Blick gewährt in diese unsichtbare Himmelswelt, dass sie die Armeen des Himmels sehen und diese himmlischen Herrscharen, sie tun was? Sie loben Gott. Sie sind zutiefst ergriffen und bewegt und erfreut über das, was sie dort sehen dürfen. Der Retter, der Christus, der Herr, ist geboren für die Menschen. Der, der diese Engel geschaffen hat. Der, den sie schon von Ewigkeiten her kennen und dem sie dienen. Dem sie gehorchen. Das ist der Herr der Herrscharen, vor dem sie zittern. Der Allmächtige. Sie wissen, wer er ist. Und darum wissen sie auch, wie groß dieses Wunder ist, dass dieses Kind dort in der Krippe liegt. Denn sie dienen ihn seit Jahrtausenden und Aberjahrtausenden. Dienen sie ihn vor seinem Thron. Und viele wagen es nicht einmal, ihn anzublicken. Sie wissen, wie heilig dieser ist. Und er kommt. Er macht sich so klein. Er kommt in diese verlorene Welt, um Menschen, um Sünder zu retten. Und sie bewundern ihn. Sie beten ihn an. Sie jubeln darüber. Und sie sprachen, Herrlichkeit, Gott in der Höhe. Der ganze Himmel ist erfüllt mit Lobpreis. Ihm sei die Ehre und Anbetung gegeben in der Höhe. Der ganze Himmel, die ganze Höhe, alle sollen ihn preisen. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphim, stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen. Gott in der Höhe sei die Ehre. Gott sei in der Höhe gerühmt und verherrlicht für das, was er getan hat. Er hat seinen Sohn gesandt als Retter und Christus und Herr. Die Engel staunen. Und es ist große Freude bei den Engeln darüber. Sie verherrlichen und rühmen Gott. Und nein, nicht den Menschen sei Ehre dafür. Nicht den Menschen. Diese Gemeinde, damit du es weißt, wir sind Feind einer jeglichen Theologie, die den Menschen die Ehre gibt und nicht Gott. Denn Gott allein sei die Ehre in der Höhe. Ihm allein sei alle Ehre in Ewigkeit. Das geschieht in der Höhe. Gott wird alle Ehre gegeben. Aber was geschieht in der Tiefe bei uns Menschen? Was wird uns zuteil? Nochmal Vers 14. Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. In den Menschen des Wohlgefallens. Gott gehört die Ehre. Es ist alles sein Werk von Anfang bis Ende. Und wir empfangen dadurch den Frieden. Hat nicht Augustus, der Kaiser, den Frieden gebracht? Haben wir nicht das gehört? Diesen berühmten Frieden des Römischen Reiches. Anscheinend ist das alles null und nichtig. Und es bringt nicht den wahren Frieden, der in den Menschen sein muss. Weißt du, dieser Friede ist mehr als Waffenstillstand zwischen irgendwelchen Nationen. Es ist nicht bloß die Abwesenheit von Krieg. Wir brauchen einen wahren inneren Frieden, nämlich den Frieden mit dem heiligen und gerechten Gott. Versöhnung mit ihm. Was hatten wir gehört von Christus in Kapitel 1, der Ausgang, der Aufgang aus der Höhe ist, diese Sonne der Gerechtigkeit, die Heilung bringt? Was hatten wir da gehört in Lukas Kapitel 1, Vers 79? Er erscheint, um denen zu leuchten, die in Finsternis und in Todesschatten sitzen, um und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Dazu kommt er, um Frieden zu bringen. Und wo und wem? Was heißt es hier? Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Wer sind denn diese Menschen jetzt? Sind das Menschen, die von sich aus irgendwie Gott wohlgefällig leben? Die einfach aus sich heraus heilig und gerecht sind und er ihnen deswegen vielleicht als Lohn diesen Frieden schenkt? Nein, Gottes Wohlgefallen ruht ganz unverdient auf diesen Menschen. Es sind die Erwählten Gottes, denen er sein Erbarmen schenkt. Wie es heißt in Römer Kapitel 9. Denn der Herr spricht zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Und ich werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Er schenkt sein unverdientes Wohlgefallen unzähligen von Menschen, die er erlöst. Es sind die Gläubigen, es sind diejenigen, die Christus annehmen, die sich Christus unterwerfen. Diejenigen sind es, die Menschen seines Wohlgefallens, die er Frieden schenken wird in ihr Herz, auf dass sie versöhnt sind mit Gott in alle Ewigkeit. Es sind all jene, die Christus nicht ablehnen, sondern die Christus als ihren Retter und Christus und Herrn annehmen und gehorchen. Und lass mich jetzt hier an dieser Stelle kurz innehalten. Lass mich dich fragen, ob du erleuchtet bist. Ist dieses Licht aufgegangen in deinem Herzen? Vielleicht wusstest du nicht, wer Christus ist. Vielleicht hast du es theoretisch immer wieder gehört.
aber von ganzem Herzen, dass er dein Retter ist und dein Christus und dein Erlöser? Bist du so erleuchtet von Gott? Hat es dir so offenbart im Herzen, zu verstehen, wer dieser Jesus ist und wirklich zu ihm zu kommen? Hast du das schon erlebt, dass du dich fürchtest vor Gott zu Recht, weil er heilig ist und gerecht, furchtgebietend, weil er die Macht hat, sowohl deine Seele als auch deinen Leib in die ewige Hölle zu werfen? Weil du genau das verdienst, ist diese Furcht über dein Herz gekommen, dass du zitterst vor diesem Gott? Dann frage ich dich, hat er dich auch schon erleuchtet, diese große Freude zu sehen, einen Retter zu haben? Welch eine Gnade, wenn er dich so erleuchtet hat, dass du sagen kannst, Christus ist dein Retter, dein Gesalbter, er ist dein Christus, er ist doch dein Herr. Kennst du diesen Frieden? Ist er in dir? Bist du einer von denen, den Gott ganz unverdient sein Wohlgefallen geschenkt hat? Möge es so sein. Schaut, wen Gott erleuchtet, den führt er auch zu seinem Sohn. Dass man kommt zu seinem Sohn. Und das sehen wir hier in Vers 15. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lass uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Wenn der Herr dich erleuchtet, dann wirst du zu seinem Sohn kommen wollen. Die Hirten sagen hier, er hat es uns kundgetan. Wörtlich könnte man besser übersetzen. Er hat es uns zu erkennen gegeben. Er hat uns erleuchtet. Er hat es uns gezeigt. Und woran erkennt man, ob ein Mensch wirklich erleuchtet ist? Daran, dass er sich aufmachen will, zu diesem Sohn ihn zu finden. Und das führt uns jetzt zu unserem zweiten Punkt. Die erleuchteten Hirten sind auch zweitens die eilenden Hirten. Lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Die Hirten sehen, wie die Engel sie verlassen, wie sie zum Himmel auffuhren und sie haben verstanden, was der Herr ihnen offenbart hat und sie sagen, lasst uns nun gehen. Vers 16, und sie kamen eilend. Sie machen sich schnell auf. Sie sputen sich. Und hier lernst du etwas. Erleuchtete sind solche, die eilen. Wenn du wirklich Christus erkannt hast, wenn du wirklich erkannt hast, dass er der Herr, der Christus, der Retter ist, dann wirst du das Ganze nicht auf die lange Bank schieben. Du wirst zu Christus eilen, wenn du wirklich erleuchtet bist und verstanden hast, wer er ist. Später in Lukas Kapitel 19 lesen wir von einem Oberzöllner, das heißt ein Obersünder, der sich mit den Römern eingelassen hat, der Leute betrogen hat. Und er steigt dort auf einem Baum, um Jesus zu sehen. Und Jesus sieht ihn und da heißt es, er blickte ihn an und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, beeile dich. Denn heute muss ich in dein Haus bleiben. Und Zacharias stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Dieser Mann wurde noch am gleichen Tag gerettet. Er eilte zu Christus und Jesus sagt, heute ist auch diesem Haus Rettung widerfahren. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Diese Hirten, die sich erst fürchteten, aber dann doch verstanden, dass ihm große Freude zuteil wird, sie verloren keine Zeit. Sie wussten, sie brauchen einen Retter, einen Erlöser, einen Herrn. Wenn du wirklich erleuchtet bist, dann eilst du zu dem Herrn. Ein Drang war da, Christus zu sehen, zu ihm zu rennen. Wer erleuchtet ist, der wird nicht schlendern, der wird nicht gemächlich spazieren, der wird zu Christus rennen mit Dringlichkeit. Wisst ihr, Menschen haben es in allen Dingen immer so eilig, haben nie Zeit und alles muss schnell gehen. Aber es gibt dieses merkwürdige Phänomen, dass wenn es dann um die Rettung ihrer Seelen geht, sie plötzlich alle Zeit der Welt haben. Und man schiebt diese Sache auf. Man schiebt es von einem Tag auf den nächsten. Bis du dann vielleicht auf dem Sterbebett liegst, ja? Da, wo du vielleicht keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst. Wo du nicht mehr zu Christus rennen kannst. Wo es vielleicht zu spät ist. Sag mir, hast du erkannt, wer Jesus ist? Warum um alles in der Welt wartest du? Warum hörst du dir Sonntag für Sonntag Predigten von mir an?
habe das so viel gehört. Aber warum kommst du nicht? Warum kommst du denn nicht heute? Sag es mir, warum kommst du denn nicht heute und eilst zu diesem König und unterwirfst dich ihm endlich, endlich? Es mag zu spät sein, aber heute lässt er sich finden. Heute, wenn du seine Stimme hörst, komm zu ihm. Sie kommen und sie finden ihn.
Weißt du, als später dann die Weisen aus dem Morgenland kommen und sie sich erkundigen bei den Schriftgelehrten und die können ihnen sagen, ja, in Bethlehem wird er geboren. Aber keiner von ihnen macht sich auf, um wirklich zu kommen. Keiner von den Schriftgelehrten, allein die Weisen aus dem Morgenland gehen alleine. Kann es sein, dass du so viel theoretisches Wissen über Jesus hast und die richtigen Antworten geben kannst, aber du kommst nicht zu ihm, um ihn wirklich von ganzem Herzen zu suchen? Wir sehen hier, dass Gott sie finden lässt. Vers 16. Und sie kamen eilend und sie fanden Maria und Josef. Und sie fanden das Kind liegend in der Krippe. Wenn du wirklich suchst, ja, wenn du von ganzem Herzen suchst, dann wird er sich finden lassen von dir. Suche ihn. Suche ihn heute. Aber wenn du das erlebt hast, also wenn Gott dich erleuchtet hat, wenn du erkannt hast, wer Christus ist und wenn du dann zu Christus rennst, zu ihm eilst und ihn dann gefunden hast, weißt du, was dann passiert wird? Drittens. Wir sehen hier drittens die evangelisierenden Hirten. Vers 17. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Wenn du ihn selber gefunden hast, wenn du ihm glaubst und wenn du diesen Frieden hast, was tust du dann? Nun, du wirst es nicht für dich selbst behalten können. Du musst es weitersagen. Es ist alles viel zu herrlich, viel zu wunderbar, als dass du es verschweigen könntest. Er ist schließlich der Retter. Er ist der Christus. Er ist der Herr. Und darum verbreiten es die Hirten nun. Das Einzige, was du tun kannst, wenn du wirklich erkannt hast, wer Jesus ist, du wirst verkündigen. Du wirst es bekannt machen wollen. Und wie reagieren jetzt die Menschen darauf, was die Hirten verkündigen? Vers 18. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Sie wundern sich. Es ist alles so interessant, so außergewöhnlich, so erstaunlich, was hier gesagt wird. Aber wisst ihr was? Das ist noch nicht genug, dass die Menschen sich wundern. Einige werden sich wundern, wenn du ihnen von Christus erzählst. Manche negativ, dass sie sagen, was soll das alles? Andere positiv, dass sie sagen, oh, verwunderlich, da will ich vielleicht noch mehr darüber hören. Aber schaut mal, dass hier ein Kontrast ist in dem Text. Die wunderten sich alle, aber, Vers 19, Maria aber, sie bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihren Herzen. Maria hörte sich an, was die Hirten dort zu sagen haben, das, was sie alles erlebt haben. Und Maria bewahrte alle diese Worte in ihren Herzen und sie erwog sie. Sie bewegte all das. Wörtlich steht hier eigentlich, sie brachte die einzelnen Dinge zusammen. Wie so ein Puzzle, das man zusammensetzt. Denn Maria hat so viel gehört und so viel erlebt. Und das übersteigt ihren Verstand und ihre Gedanken. Und sie hat ihre Zeit gebraucht, das alles zu sortieren und zu ordnen. Viel zu gewaltig und unvorstellbar ist das alles. Wenn du Christus bekannt machst, dann werden sich Leute verwundern. Aber vielleicht gibt es auch einige, die das wirklich bewegen in ihrem Herzen. Und von denen du hören wirst, dass sich ein Puzzleteil nach dem anderen zusammensetzt und diese Menschen glauben wirklich. Sie werden selbst wirklich gerettet und kommen zu diesem Herrn Jesus Christus. Sag mir, bewegst du selber noch all diese Dinge im Herzen? Bewahre all diese Worte. Sinne darüber nach, bewege es, auf dass du mehr und mehr verstehst. Und gleichzeitig lass es dein wahres Anliegen sein, dass Menschen diese Dinge bewegen. Lasst mich euch ein kleines Zeugnis geben, als ich letztens auf der Straße war, Traktate verteilte und Menschen von Jesus erzählen wollte. Ich war zutiefst traurig. Ich war kurz davor zu weinen. Die Menschen liefen an mir vorbei, und niemand wollte irgendwas hören. Sie ignorierten mich einfach. Und ich weiß, wie ich aufschaute zum Himmel und sagte, Herr, ich,
Diese Leute sind verloren. Und sie müssen von dir hören. Ich kann nichts tun. Herr, tu dein Werk, tu etwas. Es geht um deine Ehre. Es geht darum, dass Menschen gerettet werden. Und als ich gerade mein Gebet beendet hatte, unter großer Traurigkeit, Herr, du musst was tun, plötzlich sehe ich, wie dort ein junger Mann einfach so auf mich zukommt. Einfach so. Und er fragt mich, was ich glaube und warum ich es glaube. Ich hatte ihm nicht zugerufen, ich habe ihn nicht zu mir gezogen. Er kommt einfach von alleine auf mich zu. Gerade als ich mein Gebet beendet hatte und fragt mich. Und ich konnte sehen, wie so Puzzleteile in seinem Kopf zusammengesetzt wurden und er danach sagte, das alles klingt so gut. Ich habe nie verstanden, warum Christus ein Richter und ein Retter ist und das alles klingt so gut. Heute will ich zu Jesus beten und ihn fragen, ob er auch mein Retter sein kann. Meine Frage an dich ist das etwas, wo du von ganzem Herzen erfüllt bist, wo du möchtest, dass andere das hören? Auf dass sie auch von diesem Retter, diesem Herrn, diesem Erlöser, diesem König der Könige erfahren. Ist das in deinem Leben der Fall? Ist dein Herz so erfüllt mit Wertschätzung und Liebe und Anbetung gegenüber Jesus Christus, dass es herausfließt aus deinem Mund, dass du nicht anders kannst, als es den Menschen zu verkündigen? Möge es so sein. Und weißt du, wenn das nicht der Fall ist, dann fehlt es dir an Wertschätzung gegenüber dem Evangelium, gegenüber der frohen und großen Botschaft. Du musst neu erfüllt werden mit dieser großen Retterfreude. Denn wenn du gerettet bist, wirst du erfüllt werden mit dem Wunsch, dass auch andere diesen Retter kennenlernen. Und das führt uns nun zu unserem vierten und letzten Punkt. Nachdem wir von den erleuchteten Hirten gehört haben, nachdem wir gehört haben, wie diese Hirten eilen, nachdem wir gehört haben, wie diese Hirten nun evangelisieren, hören wir von den erhebenden Hirten. Vers 20. Und die Hirten kehrten zurück und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Diese Hirten sahen den Retter, den Christus, den Herrn. Und sie verkündigten alles, was sie gehört haben. Und dann? Ja, dann mussten sie zurückkehren. Das heißt, auf ihr Feld. Also zurück an ihre Arbeit, zurück in den Alltag, zurück in die Normalität, so wie du heute Abend wieder zurück musst. Und Montag zurück wieder in deinen Alltag, der auf dich wartet, mit all den Sorgen, die auf dich warten. Und bei all dem vergisst man ganz gerne wieder all diese herrlichen Dinge, die man da gehört hat. Diese Hirten müssen zurück wieder zu ihrer Herde. Was meint ihr, worum sie sich alles kümmern mussten in dieser Zeit, wo sie gerade nicht so da waren? Und es mag sein, dass man dann plötzlich so weitermacht, wie als wäre gar nichts geschehen, weil der Alltag einen einfach so einnimmt. Aber nein, diese Hirten nicht. Was sie erlebt haben, war viel zu groß, viel zu herrlich. Diese Hirten kehren zurück, aber was tun sie? Sie erheben den Herrn. Sie preisen und sie loben Gott für alles, was sie gehört und gesehen haben. Dort mitten bei der Herde, auf ihrer Arbeit, stellt euch das vor, wie das gewesen sein muss. Sie tun den Engeln gleich. Die Engel sagten, Herrlichkeit, Ehre sei Gott in der Höhe. Und genau das steht hier, sie verherrlichten Gott, das ist quasi dasselbe Wort hier als ein Verb. Sie geben Gott diese Ehre, diese Herrlichkeit. Sie tun genau das, was die Engel sagten. Und sie lobten Gott, auch genau das, was in Vers 13 gesagt wurde über diese Engelschar, die dort plötzlich erschien, von dem es heißt, sie priesen Gott. Sie tun genau das, was die Engel taten. Und überlegt euch das nun zum Abschluss noch. Wie viel größer muss ihr Lob eigentlich sein? Die Engel preisen Gott für etwas, was er für die sündigen Menschen tut. Dieser Jesus ist nicht für die Engel geboren. Dieser Jesus wird nicht für die Engel sterben. Diese Engel beobachten etwas, was Gott für die Menschen tut. Und sie sind so bewegt, so erfüllt mit Lobpreis. Wie viel mehr denn jetzt wir? Denn für uns wurde dieser Retter geboren. Und darum hat Charles Haddon Spurgeon recht, wenn er sagt, die Harfen der Gläubigen, an denen dürfen niemals Spinnweben hängen. Das heißt, Gott darf niemals ungelobt und unverherrlicht sein in unseren Häusern. Sag mir, wie ist es, wenn ich mich nicht ankündige als Pastor, sondern vielleicht ganz heimlich vor deinem Fenster stehe? Wird nicht passieren. Aber stell dir vor. Werde ich die Gelegenheit haben, Gebete zu hören, wie du Gott preist, wie du lobst, wie du ihn vielleicht mit deiner Familie anbetest oder als Single, wie du ihn singst, wie du ihn spielst. Ist dein Haus, dein Alltag, ist es wirklich erfüllt mit Lobpreis und Anbetung? Ist das der Fall? Wir müssen unseren Herrn alle Zeit preisen und spielen in unseren Herzen. Wie gehst du heute nach Hause? Wird dein Herz erfüllt sein mit Lobpreis und Anbetung für alles, was du gehört hast? Möge es so sein. Denn unser Herr ist würdig. Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Amen. Amen.
Lass uns beten. Unser Herr, wir loben dich, dass du gekommen bist. Du, der du die Welt gemacht hast und sie erhältst und trägst. Du bist gekommen, hast dich erniedrigt und bist ein Mensch geworden, ein Sklave geworden. Bist als Kind gekommen in ärmliche Verhältnisse. Der Herr der Herrlichkeit, der König über alles, dem alles gehört. Du hast dich zu nichts gemacht für uns. Herr, wir preisen dich für diese gute Botschaft, für dieses Evangelium, dass so wie die Herrlichkeit Gottes die Hirten umstrahlte in der Dunkelheit, dass so du, unser Herr Jesus, das Licht der Welt hineingeleuchtet hat in die Dunkelheit, auch in unsere Dunkelheit. Dass du uns erleuchtet hast, dass du uns Glauben geschenkt hast an dich, dass wir verstehen durften, wer wir sind und dass wir Rettung brauchen. Und dass du dich uns als den Retter offenbart hast. Wir danken dir, dass wir zu dir gekommen sind, dass wir nicht nur gehört haben von dem Retter, von dem Licht, sondern dass wir hingelaufen sind zum Licht, hin zur Rettung. Und wir preisen dich für jeden Einzelnen von uns, der gerettet ist. Und wir bitten für jeden Einzelnen von uns, der nicht gerettet ist. Der vielleicht seit Jahren hier sitzt und hört von Christus, dem Retter. Der alles weiß, der erleuchtet ist, aber der doch nicht kommt, der doch nicht läuft zu dir. Der doch nicht sich dir ganz anvertraut und dich annimmt und bittet, auch sein Retter zu sein. Herr, mögest du dafür sorgen, dass er das noch tut. Mögest du ihn noch ziehen, dass er deine Herrlichkeit noch mehr erkennt. Dass er noch mehr erkennt, dass er dich braucht als Retter. Und dass er wirklich nicht nur erleuchtet ist in seinem Verstand und Dinge verstanden und gehört hat, sondern dass er auch kommt zu dir und tatsächlich du sein Retter bist. Und sein Licht. Und wir beten, dass wir alle, wenn wir dich erkannt haben und wenn du uns gerettet hast, dass wir dich verkündigen, so wie der Engel dich verkündigt hat, diese gute Botschaft, diese große Freude, dass wir sie nicht für uns behalten, denn sie ist für das ganze Volk, für alle deine Erwählten. Alle sollen sich freuen an dieser guten Botschaft. Und so hilf, Herr, dass auch wir verkündigen, dass wir uns nicht fürchten vor Menschen, sondern dass auch wir bekannt machen, dass der Retter geboren ist und dass er noch mehr sein Retterwerk vollendet hat auf dieser Welt. Herr, und wenn wir all diese Dinge erleben, dann lass uns dich loben. Lass uns Gott erheben, voller Freude. Herr, wenn die Menge der himmlischen Heerscharen, wie muss das gewesen sein, als du die Augen der Hirten geöffnet hast und sie dort diese riesige Menge sehen konnten, unzählige, wahrscheinlich Millionen über Millionen von Engelwesen, dein ganzes Heer, deine ganze Armee, als sie sie gesehen haben in diesem herrlichen Licht und sie gesungen haben und Gott gepriesen haben, Ehre sei Gott in der Höhe. Herr, dann wollen auch wir einstimmen, weil Freude, weil du uns große Freude verkündigt hast, weil nun Frieden ist bei den Menschen deines Wohlgefallens. Herr, dann wollen wir dich auch loben und wollen auch sprechen, Ehre sei Gott in der Höhe. Herr, wenn die Engel dich preisen, dann lass doch unseren Mund nicht still sein. Nicht nur hier im Gottesdienst, sondern auch daheim. Sorge dafür, dass jedes unserer Häuser ein Haus des Lobpreises ist, in dem dein Lob gesungen wird, erzählt wird, in dem dir immer gedankt wird für alles mit Freuden. Herr, wir beten, dass du uns heiligen mögest, dass wir all diese Dinge tun, dass wir dich verkündigen, dass wir dich loben, dir alle Ehre geben. Denn Herr, du bist es wahrlich wert. Weil du uns nicht verschmäht hast, sondern weil du selbst hineingeleuchtet bist in unsere Finsternis, um uns herauszuretten. Ewig sei dir Lob und Preis dafür. Unser geliebter Herr Jesus Christus, in dessen Namen wir beten. Amen.